Kunstradio. Radiokunst.
Und ich frage euch, wollt ihr die totale Kunst?
Ja, ja, ja,
ja, ja,
ja, ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
Guten Abend im Kunstradio. Unsere heutige Sendung ist einem Mann gewidmet, dessen Namen, sofern Sie ihn nicht ohne dies kennen, Sie sich nach der folgenden Ansage leicht merken dürften.
Vokale. Vierstimmiges Stück für Sopran, Alt, Tenor und Bassstimme. Sie hören Sopran Wolfgang Temmel. Alt Wolfgang Temmel. Tenor Wolfgang Temmel. Bass Wolfgang Temmel. Aufgenommen beim Schwanberger Kulturwinter. Aufnahmeleitung Wolfgang Temmel. Regie Wolfgang Temmel. Aufgenommen am 26.12.1988 in dem großen Tonstudio Schwanberg, Bahnhofstraße 11.
Wolfgang Temmel lebt und arbeitet im steirischen Schwanberg. Wie nicht wenige Künstler der Steiermark fühlt auch er sich einem erweiterten Kunstbegriff verpflichtet, der ihn von der Malerei weg hin zu avancierteren und übergreifenderen Konzeptionen führte.
Ich habe nach dem Studium oder schon während des Studiums überhaupt keinen Grund gesehen zu malen. Ich habe das Studium gemacht, um irgendein Studium zu machen, aber ich habe schon während der Mittelschulzeit immer eine große Ambivalenz gehabt zwischen Musik und bildender Kunst, und das hat sich eigentlich im Laufe meines Lebens überhaupt nichts daran geändert. Das heißt, es war primär großes Interesse an der Akustik, das in den letzten Jahren eigentlich immer stärker geworden ist.
Und zum Teil in Radiokunst mündete, die geschickt mit dem Medium als Imaginationsapparat spielte.
Es war für mich ein ganz interessanter Punkt, wo ich für einen Kunsttag, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt 83 oder 84 oder wann das war, eine Arbeit im Radio gemacht habe mit dem Markus Brüderlin zusammen, wo ich ein Bild von Paul Klee ausgewählt habe, das Bild der Paukenspieler, und der Brüderlin als angehender oder hoffnungsfroher Kunstkritiker hat dieses Bild beschrieben, und diese Bildbeschreibung ist via Radio in Ö3, glaube ich, damals in Österreich verbreitet worden, und die Zuhörer oder viele Zuhörer haben nach dieser Beschreibung eine Darstellung gemacht, und diese Darstellungen sind dann nach Wien gesandt worden, und es war also dann eine sehr interessante Geschichte, dass eben die Vielfalt der Bildbeschreibungen auch in der Vielfalt der Aufnehmung, der Wahrnehmung dieser Beschreibung, also ja, sehr vielfältig waren.
Der Bienenschwarm.
Interessiert ist primär das, dass eigentlich nichts übrig bleibt. Also sobald ich das Wort gesprochen habe, sobald das Wort verschallt ist, verhallt ist, bleibt nichts übrig. Das heißt also, für mich ist die Akustik, interessiert mich insofern, als sie keinen Müll hinterlässt, als kein Schmutz zurückbleibt.
Arbeiten im Ton nennt Wolfgang Temmel seine Kurz- und Kürzesthörstücke, die spontan im Kopf entstehen und im Mini-Mini-Studio seines Ateliers sofort auf Band gebannt werden. Wir haben diese Miniaturen oder Bagatellen, deren Reiz gerade im konzeptuellen, im sympathischen Verhältnis von Idee und Realisation und in der Unberechenbarkeit des Low-Fi-Equipments liegt, gleichmäßig über das heutige Kunstradio verstreut. 18 an der Zahl.
Paris, Texas, Honolulu.
Das sind zum Teil schon sehr, sehr alte Ideen, die also sicherlich schon zum Teil, also Arbeiten sind dabei, die sind schon über 10 Jahre alt und die habe ich einfach so für mich abgespeichert, abgelagert und habe einfach voriges Jahr mal plötzlich die Lust bekommen, dass ich einfach zu Stücken, die ich selbst einmal auf Tonband einfach gespielt habe, gesungen habe oder was immer. Also mich interessiert eigentlich nicht die Musik, sondern mich interessiert zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht Gitarre spielen. Ich halte mich für den größten Dilettanten, den es gibt. Dilettant, aber ich würde jetzt nicht liebäugeln mit dieser Koketterie des nur Dilettantischen, sondern ich feile schon sehr lange an den Stücken. Sie sind zum Teil sehr konzeptuelle Stücke, sie sind zum Teil aber durchaus Zufallsprodukte und sie sind also mehr oder weniger für mich selbst oft auch ein Überraschungseffekt, zum Beispiel eben dieses eine Stück mit dem diese Scherenschnitte, nicht? Ich meine, das, natürlich hat es für mich immer wieder diese Mehrdeutigkeit, der Titel zum Beispiel hat eine Bedeutung, der Scherenschnitt auf den klassischen Scherenschnitt bezogen und dann in der Akustik dann selbst das Überraschende, glaube ich, für dich überraschend, dann dieses Schafottartige Runterrasteln. Also was mich dabei interessiert, ist eben nicht mit einer perfekten Technik zu arbeiten, sondern eigentlich mit einer Technik zu arbeiten, die jedermann zugänglich ist, die man einfach ja, ohne sich jetzt in Schulden zu stürzen, mit einem, was denn, ich habe eine Revox, eine alte Revox-Maschine, ich habe 2 oder 3 Kassettenrekorder, ich habe ein sehr billiges Mikrofon und was ich vor allem habe, und das ist sicherlich das teuerste vom Ganzen, ich habe einen großen Raum, nicht? Also der Raum hat, ich glaube, was sind 70 Quadratmeter und er hat keine Decke, sondern er geht, also da hat in der Höhe, in der Mitte sicherlich, was sind 6 Meter oder sowas und die Akustik ist ja dementsprechend.
Scherenschnitte. Thank you.
Scherenschnitte. Die Brutalversion des Heimstudios. Die Zufälligkeit der Hallanteile und des sich ansammelnden akustischen Schmutzes gebiert ungeheuer.
Der Zufall ist für mich ein Teil, ist genauso ein Medium, genauso ein Material wie die Absicht. Und ich glaube, dass ich eben den Zufall irgendwann einmal halt wahrnehme und aus dem Zufall einen Fall mache. Das heißt, also das Zu lasse ich weg und der Fall bleibt übrig. Und meistens kommen dann irgendwelche kurzen Fälle heraus, an denen ich weiterarbeite, also an denen dann aus den Fällen dann der Fall zum Beispiel, weiß nicht, der Fall Pinselstück wird. Ne? Das heißt, also die Überraschung, mit dem Pinsel mal ein Mikrofon zu bemalen, mit dem Pinsel zu umwandern, wobei die Imagination sicherlich eine wesentliche Rolle spielt.
Pinselstück.
Pinselstück. Eine Arbeit in Ton, aufgenommen in einem Studio des ORF. Wir haben Wolfgang Temmel eingeladen, einige seiner Bagatellen unter professionellen Bedingungen neu aufzunehmen, um einen Vergleich ziehen zu können. Hören Sie selbst, wie sehr akustische Sterilität und Profitum den Reiz dieser Miniaturen zum Verschwinden bringt.
Die Rhodes des George Zamphir. Wiener Version. Konzert für einen Trinker und einen Flaschenbläser, aufgenommen im Mehrspurverfahren. Sauber bis glatt. Zum Vergleich nun das Original.
Die Rhodes des George Zamphir. Schwanberger Version. Thank you.
von der flüssigen kleinen Form zum großen Wasser, von der Intimität des Ateliers hinaus in die Öffentlichkeit. Wolfgang Temmel zieht keine Grenze zwischen privat und öffentlich und er führt Peter Greenaway an, den englischen Filmkünstler, der seine persönlichen Obsessionen vehement als ästhetische Proklamationen unter die Leute bringt.
Eine Arbeit, die ich gemacht habe, das war 85 für die Steirische Kulturinitiative. Die hat Künstler eingeladen, zum Thema Wasser Arbeiten zu machen. Da habe ich über einen Fluss, der hier in der Nähe vorbeifließt, eine mehr oder weniger konzeptuelle Arbeit gemacht, indem ich von der Quelle bis zur Mündung des Flusses, der Fluss heißt Lassnitz, alle 5 Kilometer, glaube ich, alle 5 Kilometer waren es, also irgendeine Maßeinheit habe ich halt gewählt, die war also nichts beliebig, alle 5 Kilometer eine Filmaufnahme des fließenden Wassers gemacht habe. Habe die Arbeit dann insgesamt genannt, das endlose Fließen des Flusses Lassnitz, und habe nun von jeder Filmstelle, die wir aufgenommen haben, also 16 mm Farbe und Ton, und habe von jeder dieser Filmstellen eine Endlosschleife erzeugt. Das heißt, also mich hat dabei interessiert, die Wiederholbarkeit des Einmaligen. Das heißt, also es war also mit freiem Auge dann nicht wahrnehmbar bei der Vorführung der Arbeit und auch vom Ton her nicht. Und das ist das Parallele dazu, weil wir dann die Tonaufnahmen der jeweiligen Stelle auch dazu gemacht haben. Das heißt, es war also von der Wahrnehmung her nicht mehr feststellbar, ob es sich hierbei vom Rauschen optisch und akustisch um eine Wiederholung handelt oder ob das schon mehrmals gelaufen ist. Also das war für mich ganz ein wichtiger Impuls, was das Geräusch betrifft, das Geräusch von fließendem Wasser zum Beispiel. Das war eine Installation, die ist dann in einem Freibad in Frauenthal hier in der Nähe, die hat einen sehr kooperativen Bürgermeister gehabt, der war ganz fasziniert davon und hat also sofort diese Arbeit dann präsentiert haben wollen. Und da haben wir also einfach an so einem Schwimmbecken 50 Meter lange Leinwand entlang also des Schwimmbeckens aufgezogen, sodass man dann also die Projektion, das war am Abend dann saukalt war es war schon im Oktober, und die Projektion, also die Spiegelung des Wassers, des Filmischen auf der Leinwand, also es waren dann 15 Bilder nebeneinander von links nach rechts, also links der Ursprung, rechts dann die Quelle, man hat also die 50 Meter entlang gehen können, auf der einen Seite vom Becken hat gegenüberliegend die Leinwand gehabt und hat dort dann noch dazu die Spiegelung von der Filmbewegung im Original im Wasser des Schwimmbeckens wiederum gesehen. Also das war ein ganzer, und das war eine einzige mäßig vorkommen wie bei einem dosenden Wasserfall, weil 15 Tonspuren von Rauschen vom Wasser, also in der Summe eine gigantische Rauschkulisse, also Wasserkulisse waren. Also das war so dieses Künstliche und Natürliche, immer diese Grenzen auszuloten, aber nicht um sie zu setzen, sondern nur um selbst eigentlich immer wieder die Irritation zu erleben.
Romanze am Wasser.
Da hat ein Freund von mir einen Stein aus dem Bach rausgeholt und ich habe den Stein dann in 7 verschiedenen Materialien erzeugt, also denselben Stein aus Wachs, aus Eisen, aus Holz zum Beispiel. Und ich kann mich erinnern, dieses Erlebnis, diese Irritation, einen Stein, die Form eines Steins in der Hand zu haben und plötzlich zu wissen, das ist Holz. Das heißt, also, wenn man den Stein ins Wasser schmeißt als Holz, dann geht er nicht unter, sondern schwimmt plötzlich. Also diese, ich meine, das war natürlich in den 70er Jahren sicherlich für mich der Anfang, wo ich so begonnen habe, dann mich mit Kunst wirklich konkreter zu beschäftigen, sicherlich die Zeit des Konzeptuellen, aber es war für mich aus nie dieses gerade nur Kopfkonzeptuelle, sondern schon irgendwie das Poetische spielt für mich eine Rolle.
Die Mittagsglocken von Karl Marx Stadt, DDR. Stichwort Kunst im öffentlichen Raum.
Da sind sicherlich Leute, man vor allem einen zum Beispiel, der immer wieder vollkommen unterschätzt wird und den ich so wirklich für einen der wichtigsten Leute halt als Mensch, der Erleben in Kunst praktiziert, das ist der Peter Gerwin Hoffmann. Also der hat für mich also wirklich Arbeiten gemacht, die einfach auf den Punkt nehmen, zum Beispiel die Position des Künstlers, wo er für eine Ausstellung im Steirischen Herbst haben wir im Forum Stadtpark das Klosett mit Schokolade tapeziert hat. Und diese Arbeit nennt er das Brot des Künstlers. Also ich glaube, das ist wirklich die heutige Realität und nicht die Realität, die, wenn ich das Kunstforum oder irgendein anderes Kunstmagazin aufschlage, wo ich mich nicht mehr auskenne, bin jetzt in einem Kreditkartenmagazin von der Visa-Card oder von irgendwem, oder es ist ein Kunstmagazin. Nicht? Also diese Jappi-Kunst, diese Geldkunst, diese Kunst ist sicherlich etwas, wo ich mich schon sehr, sehr raushalten will und wo ich, ja, man, natürlich müsste ich sagen, klar, ich wäre froh, wenn ich von der Kunst wirklich ohne Sorgen leben könnte. Nicht? Also so ist die Geschichte auch nicht, also dass es existenziell halt so locker vonstatten geht. Ich meine, es ist sicherlich immer wieder eine beinharte Angelegenheit, dass man nicht weiß, wie kann ich Kohle machen. Nicht?
Vergangenheitsbewältigung. Stichwort Radiokunst.
Mich fasziniert sie, wie gesagt, immer mehr, also nicht nur die Radiokunst, aber zumindest also, einfach akustische Arbeiten, eben aus dem Grund einfach des Imaginären. Das heißt also, es ist ja nicht mehr wichtig dann, ob ich jetzt bluff oder ob jetzt, also ich nehme irgendein Stück auf und da das Telefon und dann mache ich dem Zuhörer, wenn es also jetzt aufgenommen wird, klar, es wäre was ein Anruf aus Alaska, dann wird es natürlich dem, der bereit ist, der Imagination zu folgen, wahrscheinlich, der wird sich dann halt Eiszapfen vorstellen. Nicht? Also ich meine, mich interessiert sicherlich die mediale Arbeit, aber ich habe keine unbedingte Präferenz einem bestimmten Medium gegenüber.
Stichwort Definition von Radiokunst oder die frühen Radio Days des Wolfgang Temmel.
Ich würde mich dann davor hüten, wenn ich jetzt aus der Radiokunst, in dem ich jetzt eine Definition gebe, mich selbst dadurch einschränke. Ich glaube, das ist eben das Problem. Das Problem war am Anfang auch der Videokunst. Nicht? Was ist sie? Wobei natürlich dann die Videoclips eine Art Befreiung waren, weil es einfach vom Filmleute gekommen sind, dass einfach kreuz und quer Leute sich mit dem beschäftigt haben, ob die Qualität besser geworden ist, bezweifle ich eben als wirklich für mich einzige computerelektronische Nudelsuppe ist. Nicht? Aber ich meine, die Radiokunst als solche, die hat für mich schon ein Phänomen, und ich kann mich also zum Beispiel als Kind erinnern, was mich unheimlich fasziniert hat, diese alten Röhrenapparate, da in diesen Lautsprecher reinzuschauen, dieses stoffüberzogene Ding, wo dann in der Mitte dieses wie bei einer Wasserwaage, dieses Feineinstellungs, also dieses grüne Licht war, das also, wenn der Sender exakt da war, ganz präziser, dünner Strahl nur war, der grüne, dann hast du den Sender gehabt, und wenn man so eine Mittelwelle gehört hat, von irgendwo, was weiß ich, Radio Prag, deutsche Nachrichten, und wenn dann dieses Phänomen dieses Verschwindens vom Sender gekommen ist, so eine Welle quasi, es ist näher gekommen, es ist weiter weggegangen, also nicht beabsichtigte Qualitätsverlust im Empfang, der einfach durch die Technik begründet wurde, ja heute glaube ich ja durchaus auch noch ist, dass die Sender kommen und gehen, also wenn es so am Abend Mittel- oder Langwelle hörst. Bei Langwelle ist es eh noch immer der Fall. Ich weiß aber nicht, wie weit, ich schon lange nicht mehr Langwelle gehört, aber zum Beispiel das Phänomen hat mich als akustisches Phänomen, Akustik im Raum wahrzunehmen, weil ich ganz genau weiß, das ist ja, Albanien ist weit weg da unten, und vor allem Albanien, was weiß ich, hat vielleicht nur für mich die eine Faszination, dass das der erste gottlose Staat der Welt ist. Also das alleinig erweckt eine sehr große Sympathie in mir. Aber ich glaube, dass zum Beispiel das einfach das Phänomen, das Gute ist, dass ich weiß, das ist weit weg, das ist sehr exotisch, da weiß ich überhaupt nichts. Und dann höre ich von dort irgendwas, und das kommt auch nicht ganz klar. Das heißt, das geht weg, das kommt, das geht weg, das kommt. Also dieses dann rauscht es wieder einmal, dann haut es dich wieder einmal raus, dann kommt ein anderer Sender, einer. Also das sind so Sachen, die mich so von der Wahrnehmung her interessieren und die ich durchaus als eigenen Qualitätsbegriff innerhalb des Mediums, mit dem er was machen kann, einfach schon interessiert.
Snapping Fingers. Snapping Fingers, rauschfrei produziert im Studio 8 des Wiener Funkhauses. Eine Arbeit in Ton von Wolfgang Temmel.
Ich habe immer wieder Probleme gehabt, meine Arbeit zu erklären. Das heißt, also, wenn halt jemand, jetzt glaube ich, steht im Reisepass nicht einmal mit der Beruf drinnen, aber wir also noch, ich wollte, dass im Reisepass, genau beim vorletzten Reisepass, einfach Künstler drinnen stehen haben, weil ich gedacht habe, ich fühle mich als solches, also muss es auch legitim sein, dass dieser Beruf im Reisepass steht, und der Beamte hat dann gesagt, na, das geht nicht, also diese Berufsliste hervorgeholt und hat gesagt, sie können also nur bildender Künstler, wenn sie das sind, reinschreiben, aber nicht Künstler allein, weil Künstler kann viel sein. Das heißt also, vor dem Gesetz als Österreicher im Ausland habe ich müssen als bildender Künstler offiziell auftreten, es sein. Es war mir also nicht möglich, diese allgemeine Definition zu haben. Und das war mir immer ein Problem, dass ich also nie mich auf. Also, mich hat es so gestört, dass ich jetzt sage, okay, jetzt studiere ich halt Malerei, weil das immer noch damals der einzige Weg war, irgendein traditionelles Kunststudium zu machen, wo man dann halt schon langsam woanders hinkommt. Das war also immer mein Problem. Ich habe also nie eingesehen, dass ich jetzt Malerei studiere und dann den Rest meines Lebens mir mit dieser Einschränkung mein ganzes restliches Leben versaue, indem ich einfach immer nur in Pinsel und in Farben denke, ob sie jetzt dick oder dünn oder passive sind. Also ich meine, sicherlich war in der Zeit für mich der Duchamp oder der Witz des Duchamp einfach der klassische Satz, dumm wie ein Maler, durchaus von Wichtigkeit. Wenn ich dann die ganzen 70er Jahre anschaue, dann muss ich also wirklich auch heute wieder sagen, und alle Galeristen, also da nehme ich sicherlich niemanden aus, die also mit fliegenden Fahnen dann, um sich wieder irgendwo realistisch, also zumindest wahrnehmbar in den Kunstmarkt einzubringen, wie alle heilfroh waren, es wird wieder gemalt. Also so quasi Opernball, Situation Opernball und dann vorne alles Walzer.
Blues, gesungen und gepfiffen.
Das ist ja zum Beispiel ein ganz interessantes Phänomen, wie die Kunstgeschichte ja nicht bereit ist, auf Veränderungen in der Kunst zu reagieren. Das heißt also, die Kunstgeschichte ist ja eigentlich für mich der große, der eigentliche Hindernisgrund, dass in der Kunst wirklich was weitergeht. Das heißt, die Kunstgeschichte ist im Grunde ja nicht bereit, zum Beispiel sowas wie etwas, das existiert eben immerhin, was man den erweiterten Kunstbegriff nennt, oder sehr wenige, bitte, also mit Ausnahme natürlich. Also es gibt, wenn ich also den Werner Fenz in Graz anschaue, da muss ich sagen, also das ist für mich etwas, wo mich interessiert, mit einem Kunsthistoriker eine Sache zu machen, Dinge zu diskutieren oder ja, in Bereiche vorzudringen, wo ich sage, ja, der hat von sich aus ein Interesse zu sagen, was gibt's Neues, aber nicht wie der Rest der Kunstgeschichte, die der traditionellen Art, fragt, was es Neues gibt, inwiefern passt das in mein altes Schema, wie ich Kunst und Kunstgeschichte sehe. Also ich halte die Kunstgeschichte für den, solange die Kunstgeschichte so ausschaut wie jetzt, muss man sagen, wird in der Kunst immer alles im Eimer bleiben. Nicht?
Die Herde.
Die Herde. Ein Konzert für Spieldosen mit dem Klang von weinenden Puppen, die wie ein Haufen Schafe plärrt. Viele solcher Klangerzeuger liegen in Temmels Atelier herum. Vieles deutet auf einen Künstler, der sich weigert, in kunstakademische Schubladen abgelegt zu werden. Inszenierte Polaroid-Fotos, fluxusähnliche Objekte, das Modell eines Brunnens, eine Auftragsarbeit der Gemeinde Deutschlandsberg und so weiter. Der erweiterte Kunstbegriff schließt auch Werbung als künstlerische Aktion nicht aus. Gemeinsam mit dem Grazer Künstler Fedo Ertl bewarb Temmel eine bekannte steirische Schuhfirma.
Ich habe zum Beispiel überhaupt nichts dagegen, wenn jetzt, ich weiß nicht, die Firma, eine Firma nennen wir nicht den Namen, aber die Schnitten erzeugt, zu mir kommt und ich mache dieser Firma einfach ein Radiostück über Schnitten. Also könnte man das als sehr gute akustische Arbeit vorstellen. Das heißt, dass einerseits sehe ich keinen Grund, nicht kommerziell, im kommerziellen Bereich zu arbeiten, also in der Sprich Werbung zu arbeiten, weil Ich sehe es ja andererseits, was ich im TV zum Beispiel, wie ja wirklich die Werbung, diese Burschen ja ununterbrochen von der bildenden Kunst einfach geistigen Diebstahl begehen. Also wenn ich zum Beispiel mir diese Geschichte anschaue, damals der Acimboldo ist von den letzten Idioten entdeckt worden und haben plötzlich in diesen Früchten vom Acimboldo seinen Figuren plötzlich auch ein Gesicht gesehen. Na, dann ist man sicher den Peter Gabriel, den schätze ich sehr, aber mit dem Sledgehammer ist es auch diese Hobbes-Geschichte. Dann, was passiert dann sofort? Ich glaube, es war Multibionta, glaube ich, hat auch einen Werbespot gehabt, wo auch das ein Gesicht plötzlich geformt wird. Dann, was ist dann passiert? Ich kann mich erinnern, dass dann mir Schüler gesagt haben, ja, Sie wissen, das Multibionta, das kommt von Peter Gabriel. Ne? Also, wenn man so die Semiotik hernimmt, ist ja das, dieses Phänomen, dass die Werbung ja wirklich die Kreativität in der Werbung ausschließlich von der Kreativität der Künstler eigentlich lebt.
Teeumrührer Duo.
Ich habe einmal einen Vortrag gehalten, also mich interessiert also die Form des Vortrags als Kunstwerk, ist heute eine ganz spannende Geschichte. Und da habe ich einmal das umgekehrt, was der Paul Klee gesagt hat, denn die Aufgabe der Kunst ist es nicht Sichtbares wiederzugeben, sondern Unsichtbares sichtbar zu machen. Und ich habe für mich einmal das Spiel gemacht und habe begonnen zu recherchieren, gibt es in der Kunst Arbeiten, wo Künstler nicht bewusst, das habe ich mich dann einmal bewusst in der Kunst gemacht, als Arbeit, die Aufgabe der Kunst ist es, Sichtbares unsichtbar zu machen. Und also ich bin zum Beispiel auf ein Bild, der Magritte hat ein Bild gemalt, ich weiß den Titel jetzt nicht, weil es ist ein Bild, wo auf der rechten Seite ein Blick auf einen Raum ist und links sieht man einen schwarzen Raum, da geht es also in die Finsternis hinein. Man weiß nicht, geht es in den Keller, stieg runter, geht es hinauf. Also die schwarze Fläche, also die ganzen Arbeiten von Christo, das ist Zudecken. Ich bin dann draufgekommen, ich habe in dem Vortrag vor einem Ort ist eine Statue in einem Park gestanden, so ein Kaiser Frankreich, der Josef II. War es. Und da bin ich drauf gekommen, es gibt eigentlich von dem Josef II., von dieser klassischen Denkmalsituation, Standbildsituation, zwei Versionen, nämlich die Winterversion und die Sommerversion. Die Sommerversion ist das in Bronze gegossen, er steht auf dem Sockel. Und die Winterversion ist die mit einem Holzverschlag klassischer Obelisk eingefasst. Und das Witzige ist aber, und ich habe als erstes Bild im Vortrag, ich war also in dem Raum, haben die Leute, die anwesend waren, die Situation gekannt, das war Voraussetzung. Und ich habe das Dia reingeschossen bei dem Vortrag mit dem Holzverschlag. Und ich habe gefragt, was ist das? Und alle haben gesagt, Josef II.
Die beiden Teetrinker.
Wolfgang Temmel hat eine Kunstgeschichte geschrieben, in der doppelten Bedeutung des Wortes. Eine Kunstgeschichte, die sein Selbstverständnis als Künstler thematisiert. Der kurze Text ist gleichzeitig Ausgangspunkt eines großkonzeptionellen Werkes. Temmel lässt seine Kunstgeschichte nämlich in sämtliche lebende Sprachen dieser Welt übersetzen. Ein zeitaufwendiges und höchst kompliziertes, weil sprachbabylonisches Projekt. Überdies will der Künstler zu jeder Übersetzung ein assoziatives, dem Land entsprechendes Werk realisieren. Sei es eine Skulptur, sei es ein Ready-Made oder eine Fotografie. Eine Lebensaufgabe, gewaltiger als jeder Fünfjahresplan.
Thank you.
Eine Kunstgeschichte. Seit ich Künstler bin, geht mir die Kunst nicht mehr aus dem Sinn. Kaum stehe ich vom Schlafen auf. Manchmal ist das morgens, manchmal auch nicht. Stelle ich sofort Überlegungen zur Kunst an. Ich stelle mir dann die Frage, welche Kunst könntest du heute machen? Na, und dann geht mir so einiges durch den Kopf. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich meine, unter diesem so reichhaltigen Angebot an Möglichkeiten eine auszuwählen, sich für eine zu entscheiden, ist ja wirklich nicht so einfach. Nun ja, und dann wähle ich eben eine aus und beginne an und mit ihr zu arbeiten. Und irgendwann sage ich mir, eigentlich ist es jetzt genug.
Und ich frage euch, wollt ihr ein Leben ohne Kunst?
Nein, 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 nein,
nein,
nein, nein, nein, nein,
nein,
nein,
nein.
Im heutigen Kunstradio hörten Sie Arbeiten in Ton, akustische Miniaturen und Bagatellen von Wolfgang Temmel. Auf Wiederhören. Im nächsten Kunstradio, heute in einer Woche, bringen wir Wie gut, dass ich verborgen bin. Ein Hörstück von Wolfgang Hattinger über das Scheitern an Texten von Christine Lavant. Sowie Ziegenmelken, eine animalische Collage von Bodo Hell. Aus der Reihe Beispiele, österreichische Autoren schreiben für das Radio.